Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und ja, der VfL verliert das erste Mal ein Spiel nach eigener Führung. Und es tat weh, kann man so sagen. Sechs Minuten haben gereicht, um das Spiel zu drehen. Es waren mehrere schwache Minuten vom VfL in Frankfurt. Deswegen man schlussendlich verloren hat, aber ja, effektiv waren es 6 Minuten, wo man eine Einzelführung nach der Halbzeit aus der Hand gibt und mal wieder ein Eigentor schießt.
Ja, sehr, sehr bitter, weil eigentlich an sich schon was drin gewesen wäre an dem Tag, vor allem, wenn wir natürlich über den Spielverlauf noch ein bisschen sprechen, wenn man selber dann noch wirklich Hochkaräter liegen lässt. Ja gut, am Ende hätte Frankfurt vielleicht eher den Deckel drauf machen müssen oder zumindest können, ja, auf jeden Fall, haben sie nicht gemacht. So waren wir halt noch lange im Spiel, aber ja, es ist, du hast schon gesagt, es war jetzt das erste Mal, dass wir eine eigene Führung abgegeben haben. Die hätten wir natürlich gerne so beibehalten, dass wir es nach eigener Führung immer zumindest bei einem Punkt belassen können. Aber gut, ich meine, wir müssen auch immer wieder sagen, wenn wir die aktuelle Situation vor der Saison so hätten haben können, hätten wir sie alle unterschrieben. Wir stehen immer noch sehr, sehr gut da, weil hinter uns auch die meisten die Punkte liegen lassen haben. Und insofern darf man sich da jetzt auch nicht zu lange drüber ärgern, vor allem und vor dem Hintergrund, wenn wir auch nochmal über die Startaufstellung sprechen, die war ja wie erwartet, vor allem in der Defensive. Und da, ja, ist es einfach schwierig, wenn du da 3 Leute reinbringen musst, die wenig bis keine Spielpraxis haben.
Genau, aber bevor wir uns jetzt die Startaufstellung genauer angucken, gucken wir erstmal auf die Ergebnisse der anderen VfL-Teams. Und da sind wieder alle Ergebnisse vertreten. Fangen wir an mit dem Schrecklichsten, und zwar wurde das Derby der U17 gegen Schalke verloren mit 0-2. Die erste Frauenmannschaft hat beim Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach 1-1 gespielt, also dem kommenden Gegner der Herrenmannschaft. Da haben sie jetzt schon mal einen Unentschieden, den abgerungen in Gladbach, aber und die U19 hat einen Auswärtssieg bei Fortuna eingefahren mit 0-2. Also da wirklich, wie gesagt, alles vertreten. Widmen wir uns jetzt dem Spiel gegen Frankfurt, und da hast du ja schon gesagt, die Aufstellung war ein bisschen so, also defensiv, wie man es erwartet hat. Eine komplett neu formierte Defensive mit Bockhorn, der dann gegen Kostic verteidigen musste. Das Mittelfeld, da gab es die Überraschung mit Osterhagel, von dem wir ja nicht so ganz ausgegangen sind. Und im Sturm war es dann schlussendlich so, dass tatsächlich wieder die Flügelzange erst aufgelistet war, die in der Hinrunde gespielt hat gegen Frankfurt, dann mit Polti vorne drin auf dem Pin, sage ich mal. Aber Danny Blum hat sich dann beim Aufwärmen mal wieder verletzt. Und was da jetzt genau ist, weiß man nicht. Aber er konnte nicht spielen. Er saß dann auch gar nicht mehr auf der Bank. Also da wieder irgendwas Muskuläres oder was auch immer. Also der Mann ist vom Pech verfolgt. Da muss man mal schauen, wie es da weitergeht und was da auch demnächst die Diagnose ist.
Ja, es ist wirklich absurd. Also ich meine, es war ja so, dass am Spieltag selber, ich weiß jetzt nicht, wo es zuerst kam, auf jeden Fall in der Bild haben wir es ja gelesen noch morgens, dass bei Blumen irgendwie jetzt bei Müller-Wohlfahrt endlich gefunden wurde, warum er so viele Muskelprobleme hatte, dass er irgendwie im Rücken irgendeine Blockade hatte, die jetzt irgendwie gelöst werden konnte. Und so nach dem Motto, jetzt ist alles beseitigt. Dann dachte man jetzt, wir haben uns schon vorm Spiel, war ja wirklich so ein bisschen gewitzelt, ob wir jetzt plötzlich einen 2 Jahre jüngeren Blum wieder auf dem Feld sehen, haben uns richtig drauf gefreut. Und dann liest man einfach 3 Minuten oder so, bevor es auf den Rasen geht, den Tweet, dass jetzt Holtmann für Blum dran darf oder ran muss, besser gesagt, und packt sich an den Kopf.
Ja, also da bin ich mal wirklich gespannt, was am Ende die Diagnose sein wird. Ob das jetzt wirklich vielleicht nur so eine Vorsichtsmaßnahme war, weil er gesagt hat, ey, ich spüre hier irgendwie ein leichtes Zwicken, dass man da nicht kein Risiko eingehen wollte, gerade weil es ja noch nicht für 90 Minuten reicht und er sich gerade rangekämpft hat, oder ob da wirklich dann was Übleres passiert ist. Ich hoffe, wenn überhaupt, dass es Ersteres ist, weil man kann natürlich auf den Außen gut nachlegen beim VfL. Da hat man es ja schon vor der Saison gesagt, dass man da gut aufgestellt ist, und wenn man dann Gerrit Holtmann bringen kann, dann ist es ja nicht unbedingt von der Qualität schlechter, nur beim Torabschluss ist es dann ein bisschen schwieriger. Und ja, so muss man jetzt mal schauen, was mit Danny ist. Das ist auf jeden Fall halt auch für ihn einfach schwierig, weil erstmal kann er sich nicht weiterempfehlen für einen Vertrag beim VfL und schon vor allem kann er sich nicht empfehlen für einen Vertrag bei anderen Vereinen. Also darum geht es ja auch bei ihm.
Ja, wir alle wissen, was wir an ihm haben, wenn er fit ist, aber so macht es eben einfach keinen Sinn. Ich bin gespannt. Also es gab ja auch jetzt schon wieder verschiedenste Artikel über die Vertragssituation bzw. über Gespräche, die noch nicht stattgefunden haben oder aber geplant sind für in ein paar Wochen. Ich meine, wenn er bereit ist, einen extrem leistungsbezogenen Vertrag zu unterschreiben, kann man da sicherlich noch drüber nachdenken, mit ihm weiterzumachen, weil er an sich von unseren Flügelstürmern, jetzt neben Holtmann, einer ist, der auf jeden Fall Bundesliga-Qualität hat, wenn er fit ist. Und gerade er ja, du hast gerade schon gesagt, abschlussstark, Flanken, alles. Also ich sag mal, mit seinem Fuß ist er sicherlich einer unserer besten Flügelspieler. Nur das bringt halt nichts, wenn er wegen Muskelproblemen oder anderen Sachen nie eben spielen kann.
Ja, genau. Da jetzt einfach mal schauen und gucken, wie schon gesagt, was da demnächst bekannt gegeben wird. Gucken wir auf etwas, was nicht weniger, was einen dann nicht auch glücklicher gestimmt hat, nämlich das Spiel. Wobei man da ja sagen muss, die erste Halbzeit war in Ordnung vom VfL, aber auch da hat man einfach gemerkt, dass in der Defensive ein paar Unsicherheiten waren, fand ich. Ich glaube, ja schon in der 5. Minute kam Kamara zu einem Abschluss, der dann knapp am Pfosten vorbeigeht. Danach kam zwar nicht mehr viel von der Eintracht offensiv, weil der VfL ein bisschen mehr am Drücker war. Aber trotzdem, es war nicht so, dass man halt wirklich über 45 Minuten konstant was Gutes gezeigt hat. Und das hatte man dann ja auch kurz vor der Pause gemerkt, dass man da, ich will mal sagen, die Badesaison eröffnet hat beim VfL. Also da kam die Mannschaft echt ins Schwimmen und das ging dann so weiter. Aber naja, gucken wir auf das, dann mal auf das einzig Erfreuliche so ein bisschen am Tag, und zwar auf das Tor von Polti. Wo ja dann Stafididis, wo wir es ja schon gesagt haben, dass er ein Standardspezialist ist, den Standard halt wirklich den ersten, den der VfL da irgendwo hat, in der gefährlichen Szene, im gefährlichen Bereich gut vors Tor bringt und dann halt Polti einfach ja, da ist, wo man ihn erwartet als Stürmer und sein 8. Saisontor köpft.
Ja, das war eine sehr schöne Szene von beiden. Schöne Flanke, schönes Tor. In dem Moment dann erstmal pure Freude. Und du hast halt schon gesagt, die erste Halbzeit war nicht nur souverän. Der Anfang war halt ein bisschen holprig, aber ich fand so nach den ersten 10 Minuten und dann eben bis zur 40. Minute war das eine super Halbzeit. Also gerade wenn man an unsere Auswärtsschwäche denkt, haben wir da wirklich nicht zu viel zugelassen. Offensiv ein paar Szenen gehabt, dann teilweise einfach ja, nicht gut genug ausgespielt, beziehungsweise eben das entscheidende 2:0 nicht geschossen, das dem Spiel sicherlich einen anderen Twist noch mitgegeben hätte. Und ja, dann machst du eben das 1:0. Es sieht alles erstmal sehr, sehr gut aus. Auch für Polti sehr schön, dass er sich wieder belohnen konnte mit dem Tor, weil er auch so wieder viel geackert hat. Musste ja auch ein bisschen einstecken. Er war ja auch bei der Szene vom ja, geglaubten 2:0, wo Asano den Ball nicht im Tor unterbringt, maßgeblich beteiligt, wurde dabei ja sogar noch getroffen. Ich glaube, dafür hat es so auch die gelbe Karte bekommen, ne?
Ja.
Der ja wohl später noch eine zweite verdient gehabt hätte. Das haben wir jetzt im Stadion nicht so ganz so gesehen, aber zumindest wenn man den Leuten am Fernseher glauben darf. Und ja, das, wie gesagt, Polti super Spiel an sich. Oder was heißt super Spiel? Wäre sicherlich in ein paar Szenen noch ein bisschen mehr gegangen, aber er hat es schon ganz gut gemacht auf jeden Fall und wieder das Tor gemacht.
Ja, also man findet natürlich immer irgendwo was dann zu kritisieren, aber ich bin jetzt auch langsam an dem Punkt angekommen, wo man jetzt nicht mehr bei Polti sagen kann, ja, da wird's jetzt halt besser, da wäre es besser gewesen oder so. Er momentan macht das einfach gut, bringt seine Leistungen. Gegen Fürth hat das gut gemacht, hat da nicht getroffen, hat aber anders sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Gegen Freiburg hat er halt getroffen. Da wurde er ja auch nur eingewechselt, war gar nicht von Anfang an da, aber jetzt halt gegen Frankfurt hat er wieder getroffen. Macht das gut da vorne im Sturm. Ich finde, der Konkurrenzkampf auf der Position tut ihm gut. Vor allem, weil Lokadia, klar, er kam jetzt erst so ein bisschen aus dieser kleinen Verletzungspause wieder. Aber er konnte noch nicht das wieder abrufen, was man vorher von ihm kannte. So ein bisschen hat man natürlich wieder gemerkt, dass er technisch besser ist, klar. Aber Polti hat überzeugt jetzt einfach durch ganz andere Sachen. Und das ist halt das Gewinnen von Zweikämpfen, diese Ekligkeit, gerade gegen Verteidiger, wie es Hinteregger ist, wo du dann so jemanden brauchst wie Polter. Und da finde ich einfach, dass das gut macht. Und dementsprechend auch aktuell einfach die Nase vorn hat gegenüber Lokadia, der, wenn er natürlich alles abruft, was er hat, der spielerisch bessere Stürmer ist, aber solange Polti trifft und sich ansonsten anders in den Dienst der Mannschaft stellt, spielt er zurecht. Und das hat er jetzt auch gegen Frankfurt wieder gut gemacht. An ihm lag es auf jeden Fall nicht, dass man schlussendlich da verloren hat. Also du hast es ja auch gerade schon gesagt, die Szene von Asano. Da ist er ja auch dran beteiligt, schirmt den Ball gut ab, dann blockt er auch den Spieler weg, Holtmann ist durch, hat sogar das Auge für Asano, ein bisschen wie im Hinspiel oder in der Hinrunde, wo er auch querlegt. Asano hat da den Ball nicht getroffen und jetzt, ich habe es mir mal angeguckt in der Wiederholung, klar, es war ein guter Reflex von Kevin Trapp, aber es ist einfach ein schlechter Abschluss gewesen, da kann man gar nicht drum herum reden. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Wiederholung gesehen haben, wenn man das sieht, dass Asano, er könnte quasi ins rechte Eck schießen, er hat ja die freie Auswahl vom Tor und er schießt genau dorthin, wo halt Kevin Trapp steht. Und das ist für mich halt einfach so, dass er soll es ein Profi nicht machen. Also ein Profi sollte ja schon, er guckt zwar nicht hoch, aber man sollte ja wissen, okay, die Szene ist von mir aus links, also steht der Torwart auch links, dann sollte ich den Ball versuchen, rechts im Tor unterzubringen. Und er schießt halt nach links und ermöglicht es so überhaupt für Trapp da noch ranzukommen, der dann natürlich noch gut den Arm nach unten macht. Aber trotzdem, es tat einfach weh. Wie dann das Spiel weiter verlaufen wäre, weiß man nicht, wenn man halt so schnell der Eintracht, die zu Hause seit keine Ahnung wie vielen Spielen kein Tor mehr geschossen haben und in 2022 noch nicht mal zu Hause gewonnen haben, das zweite Tor einschenkt, dann wären die da wahrscheinlich auch schnell von ihrem Höhenflug, den sie ja durch Europa und durch den Sieg gegen Hertha hatten, runtergekommen und dann, ja, wäre man vielleicht auch gar nicht so ins Schwimmen gekommen danach.
Ja, das denke ich auch, dass es denen einfach so ein bisschen den Zahn gezogen hätte. Sicherlich hätte die Eintracht nochmal eine gute Phase im Spiel bekommen danach, aber man hätte einfach diesen Puffer von zwei Toren gehabt. Ja, also nochmal zu Asano. Es ist irgendwie ja schon unerklärlich, weil ich meine, klar, als er kam, hatten den wenigsten jetzt vielleicht auf dem Zettel. Aber wenn man geguckt hat, hat er da ja zuletzt wirklich gute Scorer gesammelt, sodass man jetzt schon davon ausgehen konnte, dass er an sich auch vielleicht ein paar Tore machen würde, wenn er in die entsprechenden Szenen kommt. Jetzt kannst du ja wirklich nicht sagen, dass er nicht die Chancen hätte, ne? Also ist jetzt auch nicht die erste dieser Art, die er nicht so richtig aufs Tor bekommt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und sprichst es an, also gerade da vorm Tor, den musst du dann halt einfach reindrücken, wenn du prinzipiell den Riecher hast. Und ja, ist sehr schade. Ich glaube wirklich, in dem würde deutlich mehr drinstecken, aber gerade über solche Szenen, wenn die dann wieder nicht reingehen, macht man sich ja selber das so ein bisschen kaputt. Das Selbstvertrauen auch. Ich weiß nicht. Man kann natürlich hoffen, dass irgendwie der Knoten nochmal platzt. Ich dachte eigentlich bei dem Tor, was er dann gegen Köln gemacht hat, bei seinem ersten, dass jetzt vielleicht so ein bisschen der Knoten geplatzt ist und dann man mehr von ihm sehen kann. Jetzt durfte er ja auch wieder starten, aber wenn du dann eben solche Dinger nicht machst, ist das einfach bitter.
Ja, ich habe auch bei Asano einfach das Gefühl, er ist technisch ja gut. Er bringt viel mit, Geschwindigkeit, Dribbelstärke. Aber in dieser letzten Aktion, da ist er einfach, naja, da, ich weiß nicht, ob zu verkopft oder halt einfach nicht selbst, hat nicht genug Selbstvertrauen, um sich da irgendwie was zuzutrauen. So, das war dann auch gegen Frankfurt ein paar Mal so. Ich glaube, einmal war es dann auch in Halbzeit 1, wo er auf Außen ist und im Grunde einfach nur dann Hinteregger anschießt und dem einen Einwurf dann rausholt. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ich habe es jetzt in keiner Wiederholung gesehen, dass in der Szene aber auch mehr drin war. Aber er ist so einfach in diesen letzten Aktionen immer unbeholfen und da muss er einfach, glaube ich, wirklich sein Selbstvertrauen aufbauen. Es ist wahrscheinlich auch so ein Spieler, der viel über das Selbstvertrauen kommt und das ist dann halt schwierig, wenn du gerade beim VfL auf den Außen gut besetzt bist, weil jetzt weißt du ja schon, wenn Blum nicht fit ist gegen Gladbach, dann wird auf den Außen Holtmann und Jimmy spielen. Weil Asano hat sich ja nicht verdient, dann wieder einen Startelf-Einsatz zu bekommen. Und so denkst du dann noch mehr nach als Spieler und verlierst noch mehr Selbstvertrauen. Also das ist für ihn echt eine gebrauchte Saison. Man kann dann nur hoffen, dass er irgendwie nächste Saison da ein anderes Gesicht zeigen kann, wenn er sich vielleicht auch ein bisschen ans Umfeld gewöhnt hat, an alles hier beim VfL und auch dann wieder an die Liga gewöhnt hat, dass es dann besser läuft. Aber jetzt muss er halt einfach irgendwie versuchen, noch das Beste draus zu machen. Aber es wird halt nicht leichter, weil Jimmy auf der anderen Seite, finde ich, kommt immer besser rein. Hat jetzt auch, war ein belebendes Element auf der Seite, als er eingewechselt wurde. Und ist natürlich auch nicht abschlussstark. Und darüber, so hört man, ärgert sich Thomas Reis ja auch, dass man keine wirklich torgefährlichen Flügelspieler hat. Also in der Hinsicht weiß man dann zum Beispiel auch, wo Sesi hingucken wird im Sommer und wo es dann Verstärkung wahrscheinlich geben wird beim VfL.
Ja, ich denke auch, da wird man auf jeden Fall was machen. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie es eben mit den auslaufenden Verträgen verschiedenster Art weitergeht und wen man gegebenenfalls im Sommer auch wieder abgibt. Ja, aber das war natürlich Wir haben jetzt schon ausführlich über Asano gesprochen, aber das wäre einfach dieser Moment gewesen, dem Spiel. Ja, also ich sag mal, ich glaube, zumindest einen Punkt hätte man dann schon fast sicher gehabt, wenn man dieses zweite Tor geschossen hätte. Weil dass wir drei Tore kassieren, klar, am Ende, nachdem wir dann 2-1 zurücklagen und auch dann am Ende noch alles nach vorne geworfen haben, wäre da sicherlich das dritte Tor für die Eintracht noch drin gewesen. Aber ansonsten, wie gesagt, nach einem 0-2 glaube ich nicht, dass die uns noch richtig gefährlich geworden wären. Das hätten wir uns nicht so richtig nehmen lassen dann.
Nee, mich hat es aber trotzdem gewundert, dass man hat ja diese Druckphase, die Eintracht hatte, vor der Halbzeit überstanden, mit Mühe und Not. Also man hat schon gemerkt, dass da einige einfach nicht konzentriert waren, hat es dann aber trotzdem einfach geschafft, das in die Halbzeit zu retten, das 1-0, und dann kommt man aus der Halbzeit und wird dann nochmal so an die Wand gespielt von der Eintracht und wirklich, das, ich weiß nicht, ob es 2 Minuten waren oder 3 Minuten, dann kriegt man das 1-1 durch ein Eigentor, einfach total unglücklich. Es ist jetzt, glaube ich, das vierte Eigentor in dieser Saison. Nach Poltier, ja, so nach Polter quasi unser bester Torschütze mit Holtmann zusammen. Und das dritte Eigentor in den letzten 4 Spielen ist eine super Statistik. Ich hoffe mal, da kommen nicht mehr dazu. Und dann kurz danach quasi auch wieder so eine Kopie ein bisschen. Also der Ball kommt in den Fünfer und Kamada steht dann da, der ja dann nur noch ins leere Tor schieben muss. Also es war dann ja auch kein schwieriges Tor mehr. Ja, das waren wirklich dann auch wieder sowas, wo die Mannschaft einfach geschlafen hat. Und dann kamen halt die Wechsel, die so ein bisschen noch was bewirkt haben. Aber man muss auch einfach sagen, es gab ja keine Offensivaktion mehr vom VfL in Halbzeit 2. Also da kam ja nichts. Dann noch der eine Abschluss von Lokadia. Es war für mich der einzige Abschluss, den man hatte aufs Tor von Kevin Trapp. Der hatte dann ja wirklich
auch nichts mehr zu tun. Nach Ecke hatten wir noch eine Szene auf jeden Fall, mindestens.
Ja, aber nicht mehr so viele Sachen. Du meinst ja sonst, okay, jetzt 2-1 liegen wir hier zurück, haben geführt in Halbzeit 1, jetzt lass dir nochmal alles versuchen, aber man ist immer irgendwie am letzten Pass oder so gescheitert. Oder halt auch daran, glaube ich, dass zum Beispiel auf der rechten Seite, dass da ein Gambo natürlich ganz anders agiert als ein Bockhorn, dass die Spieler das zum Beispiel gewohnt waren. Oder links, dass da ein Suarez dann halt auch andere Aktionen hat als ein Stafelidis. So, dass, wenn die Viererkette eingespielt ist und gerade die Außen immer da sind, dann lähmt das natürlich doch irgendwo so ein Spiel, wenn die beiden dann gerade wegfallen.
Ja, ich denke halt, ein entscheidendes Problem war auch einfach die Sache, dass wir eben zur Halbzeit, also wie gesagt, was ich schon gesagt, wir haben an sich das gut in die Halbzeit gebracht, ne? Also, dass man dann eigentlich sagen muss, jo, wir haben das jetzt überstanden, in der Halbzeit sortieren und wieder vernünftig rauskommen. Aber das Problem war einfach, dass eben, wir hatten ja auch schon 2 gelbe Karten im Mittelfeld, die konnten halt nicht mehr richtig hinlangen. Also ich hätte man wirklich überlegen müssen, ob man zur Halbzeit eben schon einen Osterhage rausnimmt, um einfach mit Löwen oder so einen zweiten Mann wieder ins Mittelfeld zu bringen, der eben auch mal hinlangen kann, wenn es wichtig wird. Und so, ja, war irgendwie eben die Eintracht nach der Halbzeit wieder komplett wach und wir eben überhaupt nicht. Also die gehoffte Ordnung, die man nach der Halbzeit wiederfindet, war absolut nicht zu sehen. Gefühlt war es sogar so, ich meine, das Tor fiel am Ende in der, ja, 46. Minute oder so, zumindest mal Kicker. Also ich meine, wir haben wirklich bis zu dem Eigentor nicht einmal den Ball gehabt in der zweiten Halbzeit. Also das war wirklich, wenn hatten wir nur kurz den Fuß dran, dann war er schon wieder weg. Also
ja, ich glaube, ich habe sogar zu dir gesagt, kurz vorher noch so, ich glaube, wir hatten hier jetzt gerade noch nicht einmal vernünftig den Ball und ja, dann war es schon geschehen. Da ja. Hatte man dann wieder den Ball am Fuß als letzter Mann.
Ja, genau. Also das, da war er dann leider dran, ja. Also das war halt echt, ja, fast, also da hat man sich dann doch einfach irgendwie beeindrucken lassen in den Momenten, als Frankfurt dann mal so ein bisschen angefangen hat, Fußball zu spielen. Und da ist eben dann in den Momenten vor allem eben aufgefallen, dass die Abwehr hinten nicht so sortiert war, wie sie es eben in den letzten Spielen teilweise war. Dass dann eben so ein bisschen das Selbstvertrauen oder Timing gefehlt hat, in manchen Momenten dazwischen zu gehen. Das wäre sicherlich mit der Außenverteidigung Suarez und Gamboa nicht so gewesen, wobei ich sagen muss, Duffy werfe ich da jetzt nicht so viel vor. Ich habe jetzt auch nicht alle Szenen nochmal genau gesehen, aber vor allem Bockhorn hat halt da leider ein bisschen Probleme gehabt. Ich fand, zum Ende des Spiels hat er sich dann noch ganz gut gemacht, hat dann da auch teilweise nochmal entscheidend gerettet, wo eigentlich der Deckel von der Eintracht hätte drauf gemacht werden müssen. Aber ja, es waren eben diese Minuten rund um die Halbzeit, vor der Halbzeit so 5 Minuten, die man ja überstehen konnte, und danach der Halbzeit eben die ersten 10 Minuten, wo man einfach überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel hatte. Und wenn man sich dann da die zwei Dinge einschenken lässt, beziehungsweise einen sogar selber macht, dann reicht's halt leider nicht.
Ja, das stimmt. Also das muss man jetzt einfach irgendwie abhaken und dann halt wieder gucken, dass man auf seine Heimstärke vertrauen kann. Jetzt mit Gladbach, das wird auch kein leichtes Spiel, die jetzt da irgendwo einen kleinen Befreiungsschlag hatten. Aber es bleibt halt dabei, der VfL auswärts, das ist schwierig, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz ist es ja immer noch sehr gut, was man zeigt in dieser Saison. In der Gerrit-Holtmann-Rechnung sind es jetzt aktuell halt leider nur noch plus 2 Punkte, aber man hat jetzt direkt wieder die Möglichkeit, am Freitag auf plus 5 zu stellen in dieser Rechnung und weitere wichtige Schritte im Kampf um Klassenerhalt zu gehen.
Genau, ja, mit Gladbach dann das erste führt, ist ja so ein bisschen die Frage, aber das habe ich nicht wirklich als 6-Punkte-Spiel gesehen, auch wenn es ein ganz entscheidendes war. Mit Gladbach wirklich eins, die stehen 2 Punkte hinter uns. Also im Prinzip dieselbe Ausgangslage, die wir vor dem Spiel bei der Eintracht hatten. Auswärts die Möglichkeit, am Konkurrenten vorbeizuziehen, gilt dann für Gladbach bei uns. Das gilt es einfach dann genauso, wie es die Eintracht jetzt machen konnte, zu Hause zu verteidigen, beziehungsweise am besten eben es ihr gleich zu tun und den Vorsprung wieder auszuweiten. Dann, wenn das gelingen sollte, zu Hause zu gewinnen gegen Gladbach, dann muss man sich auch gar keine Sorgen mehr machen. Auch so hieß es ja jetzt schon vor dem Spieltag. Mit der Punktausbeute aus den Spielen ist noch kein Team abgestiegen. Macht halt ein bisschen misstrauisch, weil man ja schon viel mit dem VfL erlebt hat. Wie schon gesagt, wir spielen eine super Saison. Es müssen erstmal, damit man nochmal unten reinrutscht, 6 Teams oder so es eben deutlich besser machen als man selber. Wir haben immer noch den vernünftigen Vorsprung auf Platz 16 bzw. 17. Also man hat jetzt halt bitter verloren. Leider wieder knapp, oder was heißt leider knapp, aber es ist eben bitter, wenn es immer so knapp ist, dass man sich denkt, da wäre doch mit ein bisschen mehr Glück noch ein Punkt drin gewesen. Aber ja, man kann da trotzdem darauf aufbauen, es war einfach schwierig in der Verteidigung und jetzt gilt es eben schnell zu regenerieren, weil eben das Spiel am Freitag ja nicht zu lange auf sich warten lässt.
Genau. Davor schauen wir aber jetzt nochmal auf den Man of the Match für das Spiel gegen Frankfurt und da haben wir auf Instagram gefragt. Dort wurde Polti gewählt. Ich finde, um das jetzt einfach mal wegzunehmen, das ist verdient. War für mich auf jeden Fall einer der Besten auf dem Platz, hat ja auch das Tor gemacht und ich habe da eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen über Polter geredet. Für mich ist er auch der Man of the Match. Wie siehst du das Ganze?
Ja, ich bin da voll dabei. Also gerade auch in der ersten Halbzeit eben mit dem Tor hat dann auch da noch irgendwie zweimal oder so auch ein bisschen Zeit von der Uhr genommen, wieder seine eklige Spielweise an den Tag gelegt. Das, schade, dass er nicht in der zweiten Halbzeit noch irgendwie die Chance auf das zweite Ding hatte. Das hätte natürlich dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, aber auch so war es dann insgesamt in einem schwierigen Spiel unser bester Mann, würde ich auch sagen.
Ja gut, eine Sache dann noch zum Schluss. Ich denke, so wie ich es gelesen habe von vielen VfL-Fans, zumindest auf Twitter, haben viele auch gesagt, dass Frankfurt für sie eine der unangenehmeren Auswärtsfahrten war. Ich weiß nicht, die da waren, die haben es ja auch gemerkt, dass man zweimal kontrolliert wurde. Wenn man die Ordner angeguckt hat, hatten da manche Quarzhandschuhe an und die Frankfurt-Fans haben dann nach dem Spiel auch viel Spaß daran gehabt zu pöbeln, was ja in gewisser Weise okay ist. Aber für mich persönlich, du bist ja mit dem Auto zurückgefahren, ich habe dann den Gang zum Bahnhof angetreten in Frankfurt am Stadion. Es war eine sehr komische Stimmung und ich hatte echt einmal kurz das Gefühl, dass ich gleich einen auf die Schnauze bekomme. Von daher, bin ich froh, dass Frankfurt tatsächlich nur einmal in der Saison ist. Ich hoffe, dass es nicht vielen so ging wie mir, aber ich habe es nur auf Twitter gelesen und wollte das dann hier anmerken. War aber schon irgendwie, das hat zum Tag gepasst, also der Tag wird dadurch einfach nochmal ein bisschen beschissener.
Ja, ich habe dir das ja auch beim Reingehen gesagt, also erstmal diese Doppelkontrolle war schon ein bisschen komisch und dann eben waren da richtig viele Ordner, so richtig als wären sie beim SEK gefühlt. Natürlich, die hatten jetzt keine Waffen, aber so echt wie sie da standen und ausgerüstet waren, da hat man sich schon so ein bisschen wie ein Schwerkrimineller gefühlt. Keine Ahnung, ob das immer so ist in Frankfurt, ist halt so.
Ich will noch nicht mal wissen, wie es dann ist, wenn da wirklich Offenbach kommt. Also dann, wenn die ja keinen gemeinsamen Eingang haben, dann wird das da getrennt sein, der Gästeblock vom Heimbereich. Und was dann da für Ordner stehen, also das wird dann ja beim VfL noch ein bisschen harmlos gewesen sein.
Ja, das stimmt. Das hat mich sowieso gewundert, dass da nicht so eine Trennung zwischen Heim- und Gästefans war, wie es bei uns der Fall ist. Aber gut, die haben ja dann das entsprechende Personal im Stadion sichergestellt, dass da nichts passiert.
Genau, am Bahnhof hatten sie dann das Personal dafür nicht mehr. Das war, ja, war schön, dann eine Bahnfahrt zurück als VfL-Fan inmitten von Frankfurt-Fans. Top, will ich nicht nochmal machen. Gut, dann an dieser Stelle bedanke ich mich fürs, oder bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören. Hören uns dann wieder bei der Vorbesprechung zum Spiel gegen Gladbach. Genießt trotzdem irgendwo die Woche und ja, dann, es ist ja schon bald wieder das nächste Spiel.
Genau. Bis dahin. Ciao, ciao.